Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Florian Brückner. Hallo zusammen. Das Statistische Bundesamt hat heute die Zahlen zur Inflation für März bekannt gegeben. Die verliert immer weiter an Tempo und steht aktuell nur noch bei 2,2%. Reaktionen darauf, eins unserer Themen in dieser Sendung. Ums Geld geht's auch bei einem der Dauerstreitthemen in der Ampelkoalition, der Kindergrundsicherung. Eigentlich hatte sich das Kabinett schon geeinigt, jetzt gibt's doch wieder Streit. Warum? Auch darüber sprechen wir gleich. Und auch beim Thema Gas lohnt es sich seit gestern, ganz genau auf den Preis zu gucken. Die Mehrwertsteuervergünstigung für Gas ist am Sonntag ausgelaufen. Das heißt, die Preise für Gas und für Fernwärme gehen wieder kräftig rauf. Wie sich viel Geld sparen lässt, dazu gleich ein Interview mit einem Energieexperten hier im Deutschlandfunk. Zum Beginn dieser Sendung schauen wir nach Wiesbaden. Da hat das Statistische Bundesamt heute die aktuelle Inflationsrate präsentiert. Die Inflation ist ja seit dem russischen Angriff gegen die Ukraine vor gut zwei Jahren ein Dauerthema. Vor allem die Preise für Energie und Lebensmittel sind seitdem deutlich gestiegen. Inzwischen haben sich die Preise stabilisiert, obwohl der Krieg nach wie vor andauert. Unser Wirtschaftskorrespondent Mischa Erhardt zu den aktuellen Zahlen.
2,2% Inflation, das ist der niedrigste Wert seit über drei Jahren und ein Grund zum Aufatmen, findet Timo Wollmershäuser, Konjunkturchef des IFO-Institutes.
Ja, absolut. Nicht unbedingt der einzelne Wert jetzt, sondern das, was wir in den letzten Monaten vor allem beobachten konnten, ist, dass sie Monat für Monat eigentlich zurückgegangen sind. Wir kommen ja von extrem hohen Raten im letzten Jahr und sind jetzt bei 2,2, also in der Nähe des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank gelandet. Also dieser Trend zu sinkenden Inflationsraten, das ist das, was eigentlich jetzt uns Hoffnung machen sollte.
Der Rückgang der Teuerung ist vor allem auf zwei Warengruppen zurückzuführen. Zum einen haben sich die Energiepreise wieder von ihren Hochständen während der Energiekrise und infolge des Ukraine-Krieges normalisiert. Zum anderen steigen die Preise für Nahrungsmittel auch weniger stark an als noch vor einem Jahr. Der Trend hin zu einer schwächeren Inflation dürfte sich auch in den kommenden Monaten fortsetzen. So planen beispielsweise auch weniger vom IFO-Institut befragte Unternehmen damit, dass sie in nächster Zukunft ihre Preise erhöhen werden.
Unterm Strich bleibt es schon noch so, dass wir wahrscheinlich noch mit Preisanhebungen zu tun haben werden, bei Waren und bei Dienstleistungen. Aber dieser Preisanstieg, der wird sich verlangsamen. Und das ist genau das, was wir jetzt auch in der Inflationsrate sehen. Die Inflationsrate, die ja nichts weiter als den Preisanstieg misst, sie geht zurück. Das heißt, der Preisanstieg verlangsamt sich.
Sagt Timo Wollmershäuser. Auch die Ökonomen der Europäischen Zentralbank rechnen für den Euroraum mit einer zurückgehenden Inflation. Es gäbe nun, anders als vorher, gute Gründe anzunehmen, dass der disinflationäre Trend andauern wird, sagte EZB-Chefin Christine Lagarde vor wenigen Tagen auf einer Konferenz der Goethe-Universität in Frankfurt.
Unlike in the earlier phase of our policy cycles, there are reasons to believe that the expected disinflationary path that we have observed will continue.
So könnte es ab Sommer wieder erste Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank geben. Derzeit analysieren die Ökonomen der Bank allerdings noch die eingehenden volkswirtschaftlichen Daten und werden auf dieser Grundlage dann jeweils aktuell entscheiden, wie es mit den Zinsen im Euroraum weitergeht. Denn zwar bremst der Preisanstieg sich spürbar ab und bringt die Inflation in die Nähe des Zieles der Europäischen Zentralbank von 2%. Es gibt aber auch gegenläufige Trends, vor allem etwa die steigenden Löhne.
Ja, die steigenden Löhne, die wir zurzeit sehen, das ist in meinen Augen so die letzte Instanz der Inflationswelle, die wir eigentlich sehen können. Das ist ja die Reaktion auf die stark gestiegenen Inflationsraten in den letzten ein, zwei Jahren. Und das macht sich bemerkbar, vor allen Dingen im Dienstleistungsbereich. Der Dienstleistungsbereich ist eben lohnintensiver, da spielen Löhne eine größere Rolle. Und natürlich sorgt das dafür, dass im Dienstleistungssegment eben auch die Preise wahrscheinlich noch ein bisschen länger stärker steigen werden.
Sagt Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner und Reuschel. In der kommenden Woche tagt die Europäische Zentralbank wieder. Möglicherweise gibt es dann etwas mehr Klarheit darüber, wann eine mögliche erste Zinssenkung kommen könnte.
Mischa Erhardt mit dem Bericht zur aktuellen Inflationsrate. Das sind also gute Nachrichten, die Preise steigen nicht mehr so stark, aber sie steigen nach wie vor. Besonders hart trifft die Inflation Familien mit niedrigem Einkommen und damit auch die etwa 5 Millionen Kinder in Deutschland, die in Armut leben. Um dagegen etwas zu tun, will Bundesfamilienministerin Lisa Paus die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. Da war ja eigentlich schon alles geritzt. Vergangenen September hat das Kabinett dem Entwurf zugestimmt. Und trotzdem wird jetzt wieder über das geplante Gesetz gestritten. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio jetzt in der Leitung. Warum kocht die Diskussion jetzt wieder hoch?
Na, weil es nicht in erster Linie ums Geld geht, sondern um die Frage, ob man eine Verwaltungsreform will, wie Lisa Paus und die Grünen sie wollen. Da ist ja das Ziel, dass die verschiedenen Leistungen für Kinder zusammengefasst werden, zusammen ausgezahlt werden. Aber die eine Schwierigkeit ist, dass diese verschiedenen Leistungen, Kindergeld, Bürgergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld etc., eben verschiedene Voraussetzungen haben, verschiedene Zielrichtungen, auch verschiedene Behörden dahinter stehen. Und die andere Schwierigkeit ist, dass zwar das Kind eine Leistung bekommen soll, aber das ändert ja nichts daran, dass es Teil der Familie ist. Das heißt, wenn die Eltern Anspruch auf Bürgergeld, auf Wohngeld haben, muss das verrechnet, muss das angerechnet werden und die Eltern müssen ihre Leistungen ja auch wieder eigens beantragen. All das führt zu Brüchen, zu Reibungen und so zumindest die FDP zu mehr Aufwand für Staat und Familien. Das ist, wie Sie sagen, man hatte sich schon im Kabinett geeinigt, der alte Streit, der ja dort letztendlich mit einem Kompromiss geendet hat, aber der Bundestag entscheidet eben eigenständig und auch nach einer Expertenanhörung ist die FDP-Fraktion nicht überzeugt.
Das ganze System soll also eigentlich vereinfacht werden. Stichwort Bürokratieabbau. Jetzt sagt allerdings das Bundesfamilienministerium, dass für diesen geplanten Familienservice erstmal 5000 neue Verwaltungsstellen geschaffen werden müssen. Wie passt das zusammen?
Ja, es klingt bei der FDP zum Teil jetzt so, als sei das neu. Das ist es nicht. Dieser Familienservice soll die Familienkassen ablösen. Das sind die Stellen bei der Bundesagentur für Arbeit, die vielen als Kindergeldkassen bekannt sind. Davon soll es sehr viel mehr als bisher in der Fläche geben. Die sollen breiter beraten und sollen eben mit dazu beitragen, dass ein Elternteil nicht zu so vielen verschiedenen Stellen laufen muss wie bisher. Kritiker sagen allerdings, dass dieser Familienservice in manchen Konstellationen eben noch eine weitere Stelle ist, zu der die Eltern dann gehen müssen, also mehr Bürokratie.
Die Notwendigkeit ist also gegeben angesichts der unüberschaubaren Bürokratie. Der Bedarf ist auch da. Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Worin liegt denn dann das Kernproblem bei der Kindergrundsicherung?
Ja, derzeit wird eben über all diese Fragen der Verwaltungsreform gesprochen, die wir jetzt schon besprochen haben. Aber Sie haben es ja eingangs gesagt, ursprünglich hatte Lisa Paus wesentlich höhere Kosten für die Kindergrundsicherung veranschlagt und es gibt Kinderarmut in Deutschland. Da sollte es eben auch um höhere Leistungen gehen. Damit hat sie sich nicht durchsetzen können, außer dass das kindliche Existenzminimum erhöht wurde. Das ist aber an sich keine Frage der Kindergrundsicherung im eigentlichen Sinn. Das heißt, es geht tatsächlich um diese Frage, ist das, was hier geschaffen werden soll, durch diese neuen Familienservicestellen, durch diese neue scheinbare Zusammenfassung, ist das wirklich eine Verbesserung oder ist das im Prinzip mehr Bürokratie?
Also nach wie vor keine Einigung in Sicht. Gudula Geuter zum erneuten Streit um die Kindergrundsicherung aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. An einer anderen Stelle. Da herrscht allerdings schon Klarheit und auch die hat mit Geld zu tun. Gas und Fernwärme, dafür muss man ab sofort wieder mehr ausgeben. Das hängt ebenfalls direkt mit dem Angriff Russlands gegen die Ukraine zusammen. Damals sind ja die Energiepreise deutlich nach oben gegangen. Um den Anstieg abzufedern, hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt. Und zwar von 19% auf 7%. Allerdings nur vorübergehend. Diese Senkung ist am Sonntag ausgelaufen. Gas ist jetzt also wieder teurer. Vor der Sendung habe ich mit Marco Wünsch gesprochen. Er ist Energieexperte beim Beratungsunternehmen Prognos. Und ich habe ihn gefragt, wie sehr sich diese Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer denn tatsächlich auf den Preis auswirken wird.
Also das macht etwa 10% aus. Also der Gaspreis, wenn man jetzt heute einen Neuvertrag abschließt, der liegt so bei 7-8 Cent. Und ohne die Mehrwertsteuererhöhung läge ungefähr 10% niedriger.
Jetzt gibt es ja die Grundversorgung, also den Standardtarif eines regionalen Energieunternehmens und spezielle, dann meistens günstigere Tarife von anderen Anbietern. Da haben sich jetzt im Vorfeld Ende März deutliche Preisunterschiede abgezeichnet. Was lässt sich daraus sagen, gerade auch mit Blick auf individuelle Verbraucher und Verbraucherinnen?
Also da ist die Botschaft ganz klar, sich die Preise anzugucken, zu vergleichen. Wie gesagt, neue Kundentarife, sehr günstige, gibt es jetzt im Bereich von 7-8 Cent. Die gibt es eigentlich auch flächendeckend in jeder Stadt. Und wenn man einen Vertrag hat, der deutlich drüber liegt, sollte man sich überlegen, ob man da wechselt.
Dann lassen Sie uns das nochmal ganz kurz konkret machen. Mal angenommen, man macht das jetzt nicht. Welche Mehrkosten kämen denn dann so ungefähr auf, sagen wir, eine durchschnittliche vierköpfige Familie mit einem durchschnittlich großen Haus oder Wohnung zu?
Na, wenn man annimmt, dass man 20.000 Kilowattstunden Gas verbraucht, um jetzt ein normales Einfamilienhaus, ein relativ gut gedämmtes Einfamilienhaus zu heizen. Und man zahlt, ich sag mal, vielleicht 15 Cent mit seinem alten Vertrag und könnte es jetzt für 8 Cent haben. Würde man 7 Cent mal 20.000, muss ich im Kopf rechnen, sind 14.000 Cent. Das wären 1.400 Euro, die man da sparen könnte.
Was natürlich pro Jahr dann schon ein ganz schöner Unterschied ist.
Ja.
So sieht es bei den Privatverbrauchern und Verbraucherinnen aus. Gucken wir auf die Industrie, die ist ja bei weitem der größte Gasverbraucher in Deutschland. Etwa 60% des Gasverbrauchs gehen aufs Konto der produzierenden Unternehmen. Welche Konsequenzen wird da diese Preissteigerung von im Endeffekt 10%, was Sie gesagt haben, für die Unternehmen haben, aber auch für uns Konsumentinnen und Konsumenten?
Also für die Unternehmen spielt die Mehrwertsteuer ja keine Rolle. Also die Umsatzsteuer, die zielt wirklich auf den privaten Endverbraucher. Und die allermeisten Unternehmen können sich diese Umsatzsteuer dann vom Finanzamt auch wieder zurückholen. Also für die ist das ein durchlaufender Posten und hat keinen Effekt.
Jetzt hat Kerstin Andrea, die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, gesagt, dass es dank der zuletzt gesunkenen Energiepreise vertretbar sei, dieses Entlastungsinstrument, was die Mehrwertsteuersenkung ja gewesen ist, wieder auslaufen zu lassen. Hat sie damit recht? Ist das vertretbar?
Ja, ich würde sagen schon. Also das war wirklich eine Notfallmaßnahme, um durch die Energiepreiskrise durchzukommen. Die galt ja für Gas und für Fernwärme. Beim Strom, der auch teuer war, oder auch beim Heizöl oder bei den Holzpellets, gab es ja diese Mehrwertsteuersenkung nicht. Und von daher ist es auch erstens nur fair und auch aus Klimagesichtspunkten sinnvoll, den Gaspreis jetzt nicht besonders zu subventionieren.
Stichwort Klima, reden wir auch darüber. Wenn wir 2030 aus der Kohle aussteigen wollen, dann müssen wir in den kommenden Jahren, so sagen es verschiedene Schätzungen, 30 große Gaskraftwerke bauen, die dann erstmal mit Gas, aber perspektivisch dann auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden sollen. Jetzt verursacht der Klimawandel natürlich auch extreme Kosten. Rechnet sich das denn insgesamt trotzdem?
Also Deutschland hat das Ziel, wie andere Länder auch klimaneutral zu werden. Und da gehört es im Strombereich, da ist die kostengünstigste Maßnahme, aus der Kohle auszusteigen, erneuerbare Energien auszubauen. Und dann braucht man eben für den Winter noch so ein Backup. Das heißt, in Phasen, wo der Wind wenig weht und im Winter naturgemäß wenig Solarstrahlung da ist, braucht man Gaskraftwerke. Und da wird man nicht dran vorbeikommen, die zu bauen.
Und ist das nötig, wirklich diese Gaskraftwerke zu bauen? Oder könnten wir einfach aus klimabilanztechnischen Gründen sagen, wir lassen 1, 2, 3 Kohlekraftwerke, die wir ja eh schon haben, so in Reservebereitschaft, sparen uns die Kosten für den Neubau von superteuren Gaskraftwerken und den Rest machen wir über Erneuerbare?
Also realistisch gesehen wird es darauf hinauslaufen, dass man beides macht. Also man wird Gaskraftwerke bauen. Bis 2030 vermute ich, wird man nicht so viele Gaskraftwerke bauen können, weil man einfach wenig Zeit hat, das lange dauert, dass man aus der Kohle komplett aussteigt. Und dann halte ich es auch für vertretbar und auch für ökonomisch sinnvoll, ein paar Kohlekraftwerke über 2030 hinaus in der Reserve zu lassen, um dann eben in besonders kritischen Situationen dieses Backup zu haben. Das heißt dann noch nicht mal, dass die Kohlekraftwerke laufen in normalen Situationen, sondern nur, wenn der Winter besonders kalt wird, dass man dann eben auf diese Leistung zurückgreifen kann.
Oder um eben so bestimmte Stellen in der Energieversorgung auszugleichen, die sogenannten Dunkelflauten, ja, wenn kaum Wind weht, wenig Sonne scheint. Eine letzte Frage nochmal mit Blick auf die politischen und wirtschaftlichen Verschränkungen, die es bezüglich des Gasverbrauchs ja auch in letzter Zeit sehr intensiv gegeben hat. Wir erinnern uns alle an die Appelle, die im letzten Winter aus der Politik kamen, kürzere Duschen, weniger Energie verbrauchen. Wie lässt sich das im Nachhinein bewerten als wirksames Instrument gegen steigende Preise, dass wir alle angehalten wurden, weniger Energie zu verbrauchen? Ist das ein bleibender Effekt? Verbrauchen wir jetzt nach wie vor einfach weniger Energie als Gesellschaft oder hat sich das jetzt wieder auf Vorkrisenniveau normalisiert?
Wir brauchen weiter relativ wenig. Also die Bundesnetzagentur veröffentlicht ja immer die Zahlen zum Gasverbrauch und da liegt Deutschland, nicht nur die Industrie, auch die privaten Haushalte, weiter gut 20% unter dem Vorkrisenniveau. Es ist einfach so, Leute sind teilweise in ihren Heizungskeller rein, haben da die Heizungsanlage ordentlich eingestellt oder jetzt auch gelernt, dass man Räume, wo man gar nicht drin wohnt, nicht unbedingt auf 20 Grad hochheizen muss. Und ein Teil eben dieser Einsparung, die ist uns erhalten geblieben.
Marco Wünsch, Energieexperte beim Beratungsunternehmen Prognos. Aber nicht nur bei der Energieversorgung spielt die Frage der Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle, sondern in vielen ganz unterschiedlichen Wirtschaftszweigen. Stichwort Berichtspflicht. Schon seit längerem müssen alle großen Unternehmen in Deutschland unter anderem Angaben dazu machen, wie umwelt- und sozialverträglich sie wirtschaften und inwiefern Korruption bekämpft und die Menschenrechte geachtet werden. Neu ist, seit diesem Jahr betrifft das auch viele mittelständische Unternehmen. Diese Berichte sind natürlich ein ziemliches Bürokratiemonster. Und um das zu zähmen, gibt es einen deutschen Nachhaltigkeitskodex. Der soll jetzt weiterentwickelt werden. Dieter Nürnberger.
Bereits heute orientieren sich mehr als 500 Unternehmen hierzulande bei ihrer Berichterstattung über Umwelt- und Sozialaspekte am deutschen Nachhaltigkeitskodex, ein branchenübergreifender Transparenzstandard, der 2011 vom Rat für nachhaltige Entwicklung eingeführt wurde. Bisher sind es vor allem größere börsenorientierte Unternehmen, die berichtspflichtig sind. Doch ab 2025 wird sich der Kreis deutlich erweitern. Auch viele mittelständische Firmen müssen dann standardisierte und vergleichbare Informationen und Daten zur Verfügung stellen. Grund ist die Einbeziehung der Corporate Sustainability Reporting Directive der EU, kurz CSRD. Und viele Unternehmen werden bei der Umsetzung ihre Probleme haben, sagt Rainer Hoffmann. Der frühere Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist Vorsitzender des Rates für nachhaltige Entwicklung.
Schaut man sich allein den European Sustainability Reporting Standard an, eine sehr juristische Sprache, ein sehr juristischer Text auf über 280 Seiten. Das ist für viele einfach eine extreme Belastung und Überforderung, damit klarzukommen.
Deswegen nun der deutsche Nachhaltigkeitskodex erweitert und angepasst werden muss. Ab dem kommenden Jahr werden rund 13.000 Unternehmen in Deutschland schrittweise von der Pflicht zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten betroffen sein. So müssen beispielsweise klimarelevante Emissionen, die Inanspruchnahme von Ressourcen oder auch Arbeitnehmerrechte detailliert angegeben werden. Eine Herausforderung für die Unternehmen. Und damit die Umsetzung einfacher wird, konnte heute Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung, auch finanzielle Unterstützung zusagen.
Wir nehmen knapp 20 Millionen Euro für die nächsten 3 Jahre in die Hand und bieten den kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Serviceleistung, eine Umsetzungsmöglichkeit für eine bürokratiearme Berichterstattung und versuchen ihnen darüber, das Leben leichter zu machen. Die Berichtspflichten, die es gibt, die sollen einfach bürokratiearm digital umgesetzt werden.
Die Gelder werden vor allem für eine neue Webplattform des Nachhaltigkeitskodex ausgegeben. Aber auch durch unentgeltliche Schulungen und umfangreiche Leitfäden soll es Hilfestellung für die Unternehmen geben. Wobei der bisherige Nachhaltigkeitskodex als Erfolg gewertet wird. Beispielsweise auch von Gerd Röders, Geschäftsführer einer Gießerei mit 500 Beschäftigten im niedersächsischen Soltau. Röders hat sich schon früh für die Vorlage eines eigenen Nachhaltigkeitsberichts entschieden, weil seine Kunden und Geschäftspartner es von ihm verlangten.
Wir haben natürlich Angst vor den neuen Richtlinien und Sorge, dass uns das überfordert. Und deswegen hoffen wir ganz stark drauf, dass mit diesem neuen Programm, was hier gemacht wird, dass das ein Programm wird, wie auch das alte, was mittelstandsfreundlich ist und was uns als Mittelständlern die Möglichkeit gibt, es in einem Umfang, der verhältnismäßig ist, umzusetzen.
Wobei die berichtspflichtigen Unternehmen künftig weiterhin wählen können, ob sie den etablierten deutschen Nachhaltigkeitskodex verwenden wollen oder nicht.
Dieter Nürnberger berichtete: Es könnte der größte Einzelschaden in der Geschichte der Seeversicherung werden. Das sagt der Vorsitzende von einer der größten Versicherungsbörsen der Welt. Und wenn man die Bilder sieht, dann glaubt man ihm. Heute, vor einer Woche, kracht ein hunderte Meter langes Schiff, voll beladen mit Containern, gegen eine Stahlbrücke im Hafen von Baltimore. Die Brücke stürzt ein, als wäre sie aus Pappe. 6 Menschen kommen dabei ums Leben. Nicht nur die Brücke ist zusammengebrochen, sondern auch ein Großteil des Handels, der aus und über den Hafen von Baltimore läuft. Katrin Brandt berichtet, warum das auch bei uns in Deutschland spürbar werden könnte.
Verkehrsminister Pete Buttigieg hat 2 Ziele ausgegeben.
Getting the bridge back up and getting the port back open. Neither one of those things will be simple.
Die Brücke wieder aufbauen und den Hafen wieder öffnen, sagte Buttigieg vorige Woche bei CNN. Nichts davon wird einfach. Der Hafen von Baltimore ist zwar nur die Nummer 17 in den USA, aber jedes Jahr wurden hier rund 850.000 Pkw und Kleinlaster abgefertigt, 70% davon Importe. Jaguar, Land Rover, Hyundai und Mercedes nutzen den Hafen. Noch sei es zu früh, die Folgen abzuschätzen, sagte Dimitris Psiliakis, der Chef von Mercedes-Benz USA. Aber
Baltimore
ist eines von vier Verteilzentren in den USA und definitiv ein Eingangshafen für Fahrzeuge, die in Deutschland hergestellt werden. Mercedes will nun unter anderem auf den Hafen Brunswick in Georgia ausweichen, weiter südlich an der Ostküste der USA, so Psiliakis vorige Woche bei CNBC. Allein die Volkswagen-Gruppe hat voriges Jahr rund 100.000 Fahrzeuge durch Baltimore geschleust und damit VW, Audi, Lamborghini und Bentley-Händler versorgt, heißt es in einem Statement, das US-Medien vorlag. VW hat Glück im Unglück. Die Flächen des Konzerns liegen vor der Brücke auf der Seeseite, so wie auch die von BMW. Aber es wird wegen der Umleitungen mit Verspätungen bei Lkw-Transporten gerechnet.
It's also where a lot of our farm and construction machinery come through.
Durch Baltimore kommen auch viele Land- und Baumaschinen, sagt Brandon Daniels, dessen Beraterfirma Exiger sich auf Lieferketten spezialisiert hat. Dazu kommt, dass Baltimore große Mengen an Zucker, Stahl, Holz, Aluminium und Flüssiggas abwickelt. Das alles wird zum Beispiel nach Norfolk in Virginia, nach Brunswick und Savannah in Georgia oder zu den großen Häfen von New Jersey und New York umgeleitet. Aber auch die Brücke selbst ist wichtig, so Daniels bei Bloomberg.
The I-695 route is the recommended route for transporting all hazardous materials.
Die Autobahn 695 ist die empfohlene Route für alle Gefahrguttransporte. Sie können weder auf den Tunnel unterm Hafen noch auf die Stadtautobahn ausweichen und müssen nun weiträumig umgeleitet werden. Inzwischen ist eine nur wenige Meter breite Passage für die Schiffe freigeräumt worden, die rund um das Wrack arbeiten. Und nun wird damit begonnen, den Teil der Brücke zu beseitigen, der sich um das Schiff herumgebogen hat. In einem zweiten Schritt soll das Schiff wieder flott gemacht und abtransportiert werden. Dann muss die Fahrrinne von Stahl, Beton und Fahrbahnresten befreit werden. Und dann, irgendwann, wird die Brücke wieder aufgebaut. Wann? Darauf will sich hier keiner festlegen.
Katrin Brandt zur Brückenkatastrophe von Baltimore. Die ist also auch ein Thema für die Rückversicherer. Und der weltgrößte, die Münchner Rück, ist ein DAX-Unternehmen. Samia Ibrahim in Frankfurt. Wie wird das Schiffsunglück von Baltimore an der Börse diskutiert? Gibt's da schon Reaktionen drauf?
Naja, es gab am Donnerstag schon Reaktionen drauf, sehr schnell. Nicht mal bei der Münchner Rück, sondern bei Hapag-Lloyd. Die hatten den Containerfrachter ja gechartert. Da gab es einen Minus am Aktienkurs, auch nicht zu knapp. Heute die Gegenbewegung, also Hapag-Lloyd mit über 1% im Plus. Bevor wir auf die Rückversicherer kommen, vielleicht auch noch ein kurzer Blick auf die Lloyd's Group. Das ist ja der Schiffsversicherer schlechthin. Auch da fühlt man sich nicht betroffen, die Aktie mit einem guten 0,5% im Plus, aber eben die Versicherer direkt unter Druck. Die Münchner Rück mit einem Minus von 0,5%, auch die Hannover Rück ein Minus von 1%, auch der Versicherer Allianz möglicherweise mit dabei bei Folgeschäden, auch hier ein Minus, etwas dicker sogar noch bei 1,4%.
Das Statistische Bundesamt hat die Inflationszahlen für März heute bekannt gegeben. Sorgen die Zahlen für neue Rekorde beim DAX?
Sie haben für neue Rekorde gesorgt. Kurz nach 10 war es dann soweit. Neues Allzeithoch bei 18.567 Punkten. Das hat sich dann eben nicht fortgesetzt. Der DAX jetzt aktuell bei etwas über 18.300 Punkten. Das liegt ein bisschen an den USA, denn dort war der sogenannte ISM-Index veröffentlicht worden. Gestern schon, der unerwartet stark gewesen ist. Das bedeutet einfach auch, die wirtschaftliche Entwicklung in den USA könnte stärker sein, als man zuletzt gehofft hat. Starke Wirtschaft würde die US-Notenbank Fed allerdings davon abhalten, die Zinsen allzu schnell zu senken. Da ist so ein bisschen Fantasie verpufft. Im Gegenzug sind dann auch die Zinsanleihen nach oben geschossen und das hat die Stimmung insgesamt verhagelt. Auch der DAX eben abgetaucht, jetzt aktuell um 1%, das sind fast 200 Punkte. Also hier weit vorn mit dabei die großen Immobilienkonzerne logischerweise, die bisher von Zinssenkungsfantasien profitiert hatten.
Wie sieht's denn am deutschen Anleihemarkt aus?
Ja, die Zahlen kamen, bevor es hier Bergabgang, die Umlaufrendite bei 2,40%.
Beim Ölpreis gibt's keinen Rückgang, im Gegenteil, der Ölpreis steigt weiter, ist aktuell auf einem 5-Monats-Hoch. Woran liegt das?
Das sind zum einen Spekulationen auf eine Förderkürzung der OPEC. Es gibt außerdem eine weiter hohe Nachfrage, die so nicht erwartet worden ist. Und Russland und höre und staune, die Angriffe der Ukraine machen sich bemerkbar. 600.000 Barrel fehlen dort jeden Tag. Die fehlen eben auch auf dem Weltmarkt.
Dann noch schnell zum Schluss Euro und Gold.
Der Euro stabil bei 1,0741 $, so der Referenzkurs. Gold wieder gestiegen auf 2.276 $.
Sami Ibrahim an der Börse in Frankfurt. Gleich Kultur heute, dabei dann ein Interview zur zivilgesellschaftlichen Demokratiearbeit gegen rechts. Ich bin Florian Brückner, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.